Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Markus Milz ist einer der führenden Vertriebs- und Strategieexperten in Deutschland mit fast 25 Jahren Erfahrung als Berater, Autor und Speaker. Er bringt Klarheit in das, was heute zählt. Systematischer Vertrieb, durchdachte Strategie und die Fähigkeit, digitale Kommunikation gezielt einzusetzen, im Mittelstand genauso wie im internationalen B2B-Geschäft. Er spricht nicht über bunte Vertriebsversprechen, sondern über das, was funktioniert, nämlich in der Praxis. Markus hat mehrere Bestseller geschrieben, Unternehmen beraten, Keynotes gehalten und sich einen Namen gemacht, wenn es darum geht, wie verkauft man heute? Wie baut man Prozesse auf, die Kundschaft bringen? Und welche Rolle spielt dabei Video als Teil moderner Kommunikation im Vertrieb? Und heute geht es darum, wie Unternehmen Video gezielt in ihre Vertriebsstrategie integrieren und warum klare Aufbau, Story und Vertrauen wichtiger sind als Produktionsglanz. Markus, grüß dich und willkommen in meinem Podcast.
Da werde ich ja rot bei so einer Anmoderation, lieber Florian. Vielen Dank für die netten Worte und für die Einladung.
Ja, gerne, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Zumal, du bist ja Wiederholungstäter. Das muss man ja auch noch dazu sagen.
Genau, genau. Wir haben uns ja über Video kennengelernt, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, über dein YouTube-Video, der Außendienst gehört abgeschafft oder wird abgeschafft. Genau, das war unser Thema damals. Und da gehen wir auch gleich sofort rein. Also nicht wieder das gleiche Thema, aber so die Frage, was hat sich getan? Aber ich habe vorher noch, das ist neu, weil heute sind wir auch mal mit Video dabei. Letzter Podcast war noch ohne Video. Da sieht man, wie lange das her ist. Über 2 Jahre schon. Und zwar habe ich mittlerweile, seitdem ich das Format Video mitnehme, 3 Einstiegsfragen, die ich auch gerne dir stellen würde.
Okay, schieß los.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich eine Antwort zur Frage 2 weiß. Aber mal schauen. Frage Nummer 1. Du schaust eines Tages auf, das ist ein bisschen philosophisch, du schaust eines Tages auf dein Leben zurück bis zum heutigen Zeitpunkt und sagst dir, Mensch, diese eine Fähigkeit, die du heute noch nicht besitzt, wie gut, dass ich mir das noch angeeignet oder gelernt habe. Also ganz frei, kann alles sein. Ich hatte mal Bogenschießen, ich hatte Sprache lernen, eben hatte ich Gelassenheit. Also einfach, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch lernen in diesem Leben.
Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelernt oder versucht zu lernen, mit der richtigen, nämlich optimistischen, offenen, neugierigen, nicht wertenden Einstellung durchs Leben zu gehen. Ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, aber irgendwer hat mal gesagt, das ist die höchste Form der Weisheit, zu beobachten, ohne zu werten, weil die meisten Menschen sehen etwas und werten direkt. Und da bin ich nicht perfekt. Aber ich versuche erstmal losgelöst von meinem Gegenüber, was er sie sagt, wie er sie aussieht, erstmal nur zu beobachten und zu mal schauen, wie sich das Ding entwickelt, ohne direkt zu sagen, was für ein Idiot, was für ein Dummkopf oder sonst irgendwas. Das würde ich gern noch lernen, ich bin auf dem Weg.
Sehr gut, das ist eine sehr schöne Antwort. Erinnert mich an eines der vielen Seminare zum Thema persönliche Weiterentwicklung, was ich besucht habe, wo das auch so als eine der höchsten Stufen, was mich auch damals fasziniert hat beim ersten Mal, des persönlichen Seins angesprochen wurde. Wahrscheinlich gibt es da auch eine Analogie aus der indischen Philosophie oder irgendeiner anderen alten Lebensweisheit. Aber das finde ich sehr, sehr gut, sehr spannend.
Ja, danke.
Dann Frage Nummer 2. Da könnte es sein, weil wir zumindest bei einer Vorliebe eine ganz deutliche Überschneidung haben, auch wenn es nicht die einzige ist. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und zwar sowohl der Ort, das Land, als auch der Platz dort, als auch die Location, der Raum, wo du bist, das Mobiliar und was du tust.
Ich weiß nicht, ob es ein Raum sein muss. Es sollte offen sein. Wir hatten schon häufiger darüber gesprochen, dass ich, jetzt gerade bin ich wieder an meinem neuen Buch aktuell dran. Das mache ich dann immer in mehreren Etappen. Wenn ich ein neues Buch schreibe, mache ich es meistens so in 3 Etappen. Die erste Etappe nehme ich mir, weiß nicht, eine Woche oder ein paar Tage Zeit, um es im Kopf zu strukturieren. Die zweite Etappe ist dann diejenige, dass ich sage, so, und jetzt schreibe ich einfach wild runter. Die 100, 200 Seiten einfach ohne Rechtschreibung, einfach wild runter. Und dann gibt es die dritte Etappe, wo ich dann so sage, so, jetzt achte ich mal auf Schönheit, auf Rechtschreibung, auf Formulierung und all das. Und das mache ich eigentlich ganz gerne an wechselnden, unterschiedlichen Orten. Irgendwo hin, wo es schön ist, irgendwo, wo ich sitze, wo ich vielleicht aufs Meer schaue, wo es warm ist, wo ich abends einen leckeren Rotwein trinken kann. Und da gibt es nicht diesen einen Ort, sondern da gibt es dann viele, viele, viele Orte, in denen ich mich auch gerne inspirieren lasse. Jetzt 57, habe in meinem Leben 100 Länder bereist, so grob, und 194 stehen noch aus, die werde ich nie mehr schaffen, aber ein paar davon hätte ich schon ganz gern noch bereist.
Super, schöne Antwort. Und das mit dem Rotwein habe ich mir schon gedacht, das war die eine Überschneidung. Ich hätte jetzt noch Frankreich irgendwo erwartet, ja, weil du auch gerne und ja, oft in Frankreich bist.
Frankreich gehört auf jeden Fall dazu. Ich war jetzt gerade, vorgestern Abend aus Lissabon wiedergekommen, auch wunderschön, Portugal. Aber Frankreich auch immer wieder gerne. Ja? Also da haben wir tatsächlich Gemeinsamkeiten. Also es gibt nicht das eine Land oder die eine Region. Jeder hat ihre Vorzüge, auch ein paar Nachteile, aber vor allen Dingen Vorzüge.
Ja, vor allen Dingen, also 100 Länder habe ich noch nicht geschafft. Ich sag mal, viele Jahre war ich jetzt in den jüngeren Jahren auch ein bisschen lokal gebunden durch drei kleine Kinder. Ja. Aber ich sag mal, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Und ich könnte mir vorstellen, mein absoluter Favorit ist momentan Frankreich, Spanien, Italien auch nah dabei. Ja. Kreta mag ich auch sehr. Aber ich glaube, je mehr Länder man bereist, desto schwieriger wird es wahrscheinlich auch zu sagen, was ist jetzt das Schönste. Ne?
Ja, genau. Ich habe mal vor vielen Jahren schon mal einen DIA-Vortrag besucht und ein Buch gelesen. Abgefahren hieß das Buch. Das waren Pärchen, die wollten eigentlich nur schnell mit dem Motorrad nach Japan fahren, die Schwester von dem einen besuchen, waren, glaube ich, hier aus dem Rheinland.
Mal eben.
Ja, genau, mal eben, und sind dann statt, weiß nicht, 6 Monate, was sie geplant hatten, 16 Jahre unterwegs gewesen und einfach immer weitergereist. Und die sind dann auch mal gefragt worden, wo sie am liebsten dann sich zur Ruhe setzen würden. Und die haben auch gesagt, wir sind so lange gefahren, um zu gucken, ja, irgendwann mal sind wir alt und dann müssen wir ja viel gesehen haben, um qualifiziert entscheiden zu können. Hier, ich glaube, sie haben sich dann für Argentinien irgendwo mitten in den Anden entschieden. Das war dann so ihr Platz, auch ein wunderschöner Kontinent, Südamerika. Mhm. Habe ich auch sehr, sehr große Vorlieben für. Wenn man so ein bisschen Spanisch spricht, dann empfiehlt sich das natürlich. Aber wie gesagt, es gibt nicht das eine Land. Ich habe mittlerweile, habe ich eine Longlist. Ich hatte sie dir mal gezeigt, ja, diese Longlist der Länder, die ich noch bereisen will. Und auch so eine Shortlist von einem Dutzend Länder, wo Frankreich draufsteht, wo ich sage, da könnte es sein, da könnte es sein, da könnte es sein. Aber schauen wir mal. Bin jetzt noch keine 60, ich habe noch ein paar Jährchen und mal mit Mitte 60 versuche ich dann mal, ja, diese Orte dann mal länger zu bewohnen.
Sehr schön. Eile mit Weile, ne?
Genau.
So, und dann die dritte Frage, auch ein Klassiker eigentlich, aber immer wieder spannend. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und was hättet ihr gesprochen oder würdet ihr besprechen?
Da ist ja dann erstmal so die andere Frage, real existent oder darf es auch der liebe Gott sein? Ja, also dann wäre das die Person.
Ich hatte mal Winnie Pooh. Der Christian Schmidt von Keil, den kennst du ja mit Sicherheit auch, den sehen wir morgen auch. Der meinte mal Winnie Pooh und hat das wunderschön begründet, weil Winnie Pooh teilweise sehr wahre philosophische Aussagen gemacht hat. So gut kenne ich das gar nicht. Und er meinte, sich mit dem mal zu unterhalten, wäre bestimmt toll, da würde man viel fürs Leben lernen. Also von daher, it's up to you.
Also der liebe Gott wird mir schon Spaß machen, ja, aber wenn wir bei real existenten oder existierenden oder existiert in der Vergangenheit Personen sind, dann würde mich eigentlich so ein Dreiergespräch interessieren vor dem Hintergrund unserer, wir haben es manchmal beim Rotwein, Florian, dass wir über das politische Entwicklung und Ähnliches sprechen. So ein Dreiergespräch zwischen Karl Marx und Ludwig Erhard, das wäre mal eine spannende Diskussion, ja. Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft, Sozialismus, ja, was sind so die Vorteile von welchem System? Also das könnte ich mir jetzt mal nach einem spannenden Abend mit einigen Kölsch, Weißwein, Rotwein gut vorstellen.
Und am Ende legen sich alle in den Arm und sagen, ach, ist doch gar nicht so wild.
Genau.
Ich muss gerade eigentlich, bin ich ja in meinem Podcast die politische, werde das auch nicht ändern, aber ich fand einen Satz, den fand ich so brutal, irgendwo brutal witzig und auch zutreffend, das werden natürlich Menschen, die das anders sehen, jetzt nicht so sehen, aber von Margaret Thatcher angeblich, die mal gesagt haben soll, das Problem des Sozialismus ist, dass ihm irgendwann oder eines Tages das Geld der anderen ausgeht. Ich musste da gerade spontan dran denken in der Konstellation.
Ja, genau, ich kenne es auch noch in der Version, das Geld der anderen, insbesondere der Deutschen, ausgeht, ja.
Oder so, auch nicht schlecht, ja.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Ja, wir haben uns ja in der Zwischenzeit des Öfteren gesehen. Ich durfte dieses und letztes Jahr insgesamt ja dreimal als, ich sag mal, stilles Mäuschen und als Impulsgeber bei deinem super spannenden Format, dem Mittelstandsnetzwerk, dabei sein. Was ich übrigens jedem nur empfehlen kann. Also ganz ehrlich von meiner Seite, ich war total begeistert. Für alle, die es nicht kennen, das ist, ich hoffe mal, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, aber das ist auf drei verschiedene Branchen Hidden Champions. Da waren viele Maschinenbauunternehmen, Elektrotechnik, ja, also eher Diebsparte.
Ja, ja.
Dann Automotive oder richtig. Automotive Supplier.
Ja.
Und IT. Und, IT. Ja, genau.
Richtig.
Treffen sich eine Gruppe von
4-mal im Jahr, genau.
12.
Ja, also es sind so 12 bis 15 Unternehmen in jeder Gruppe. Wir treffen uns 4-mal im Jahr, haben vorher so einen festgelegten Themenkatalog, an dem wir uns halten. Und ja, ich lade dann immer spannende Impulsgeber zu den jeweiligen Themen, wo es dann inhaltlich thematisch passt, ein. Und das Mäuschen Florian war gar nicht so still, Gott sei Dank. Das war im Gegenteil sehr informativ und das hat allen Teilnehmern auch gut Spaß gemacht, guten Mehrwert gebracht. Und ja, erstmal danke für den Hinweis auf die Netzwerke, aber auch danke an dich, dass du dich bereit erklärt hast, in allen dreien meiner Netzwerke hier deine Impulse und auch deine Videotechnologie und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, vorzustellen.
Ja, gerne. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, absolut. Der Link kommt natürlich auch hier in die Beschreibung. Weswegen ich darauf zu sprechen komme, jedes Mal haben wir ja beide am Anfang erwähnt, wir haben uns kennengelernt, damals durch dein Video, der Außendienst wird abgeschafft, was ja immer noch aktuell ist inhaltlich. Aber das Spannende für mich war jedes Mal, wenn ich das, was mein Alltag ist und was natürlich unsere Kunden in gewissen Teilen, natürlich alle Unternehmen alles, aber auch schon umsetzen, vorgestellt habe, lass mich nicht lügen, ich glaube, ein einziger Vertreter eines Unternehmens sagte, ja, das kenne ich, so ähnlich machen wir auch ein paar Formate. Das war bei den Hidden Champions damals.
Ja,
ansonsten bei allen anderen offene Münder und Augen und viel mitschreiben und totale Überraschung. Also von einem habe ich das Feedback, mit dem hatte ich im Nachhinein noch Kontakt und er sagte, er war völlig überfahren beim letzten Mal, weil er nicht im Ansatz sich vorstellen konnte, was man alles mit Video machen kann, weil für ihn immer nur, wir machen Image-Produktfilm. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant, weil es waren doch alles repräsentative Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand und natürlich die 30, 35 Personen, die jetzt da waren, repräsentieren jetzt nicht zu 100% den Mittelstand, aber es gibt auch schon ein ganz gutes Meinungsbild, wie da die Informationsdichte gerade bei dem Thema ist. Was erlebst du denn heute?
Genauso wie du es sagst. Also das, was du gerade beschreibst, ist mittlerweile für mich keine Überraschung mehr, sondern traurige Realität. Ja, wir haben uns das Video, der Außendienst wird abgeschafft. Gerne, wen es interessiert, mal auf YouTube nachschauen. Dauert 17, 18 Minuten das Video. Mittlerweile 12.000 Mal angeschaut, was für ein 20-Minuten-Video oder längeres Video schon viel ist. Und ich bleibe auch nach wie vor dabei. Der Außendienst wird zumindest in der Form, wie er in der Vergangenheit und in der Gegenwart besteht oder bestand, abgeschafft. Nur, es hat ihm noch keiner gesagt. Und das wird vielleicht
noch
mal
Zeit. Noch hat er ein Auto.
Wobei auch das ändert sich in Teilen. Ja, auch das, letztes Jahr ging es ja mal durch die Presse. Audi schafft seinem eigenen Außendienst das Firmenfahrzeug ab und es gibt ein Flottenfahrzeug und das war dann schon mal ein Aufschrei. Also da ist einiges im Fluss, aber das häufigste Feedback, was ich Unternehmen gebe, und ja, du hast es eben eingangs ja gesagt, ich bin in Strategie und Vertrieb, bin ich oftmals in ganz vielen mittelständischen Unternehmen zugegen. Ich habe dieses Jahr, ich weiß es nicht mal geschätzt, 20 Jahreskickoffs, die ersten 6 Monate des Jahres mal erlebt, beigewohnt. Werde ich oft nach Feedback gefragt, wie fandst du es dann, unser Jahreskickoff? Sitzen dann große Vertriebsteams denn da? Da sage ich, ey, das war super, das war klasse moderiert, gut durchchoreografiert, das war motivierend. Nur es hätte 2015 exakt genauso stattfinden können. Und wir haben das Jahr 2025, ja. Also über moderne Möglichkeiten der Kommunikation, über Teams, über Videotechnologie, über Digitalisierung. Oh Gott, was ist das denn? Ah ja, wir machen mittlerweile ein paar Teams-Meetings. Ah ja, okay, wenn das Digitalisierung ist, dann ist das nicht so weit, wie ihr gekommen seid. Social Media, wie kann ich denn Social Selling benutzen? Ja, KI, wie nutze ich denn KI im Vertrieb? Das sind alle Stichworte, die ich privat, hat glaube ich mittlerweile jeder ChatGPT auf dem Handy, aber beruflich das zum Einsatz zu bringen und vielleicht mit anderen Medien zu kombinieren, Teufelszeug. Das ist so Wahnsinn. Meine Wahrnehmung in mindestens mal 9 von 10 Unternehmen, wahrscheinlich 19 von 20 Unternehmen.
Wahnsinn. Also ich meine, mich freut's, anders formuliert. Nein, das war jetzt ein bisschen vorschnell. Also es freut mich insofern, weil es mich bestätigt, dass da noch viel Missionarsarbeit ist. Wobei Missionarsarbeit, das kann ich aus den letzten 3 Jahren sagen, ist unheimlich kräftezehrend und man braucht echt einen langen Atem, wenn ich persönlich nicht vom Persönlichkeitsprofil so ein gewissenhafter, ich weiß nicht, ob andere den Begriff Eiterbeißer kennen, aber wenn ich mich an einem Thema festgebissen habe, dann bleibe ich dabei. Dann wäre ich wahrscheinlich schon lange verzweifelt, gerade was so Maschinenbau, Anlagenbau und so die doch, sag ich mal, Vorzeigebranchen im Mittelstand in Deutschland betrifft, was dafür eine Behäbigkeit halt noch ist, weil es halt jahrzehntelang auch einfach lief. Man kann es sich noch nicht vorwerfen. Zeigt aber auf der anderen Seite, da ist halt auch wahnsinnig viel Potenzial. Ne?
Ja. Also wenn du erlaubst, würde ich mal gerne ein bisschen ausholen und meine 2 Findings, die ich so in den letzten, im letzten Podcast so im Wesentlichen gesammelt habe, vielleicht mal ein bisschen aufführen, auch auf Basis von einigen Strategieprojekten, die wir jetzt begleitet haben, größere Unternehmen. Gibt es natürlich viele Erkenntnisse, aber in Bezug auf unser Thema Video, neue Technologie, neue Medien, habe ich im Grunde genommen 2 Findings gemacht. Das eine ist, ich fange Keynotes oder Workshops häufiger mal an. Gestern habe ich wieder einen gemacht und zeige erstmal, wie es der Bundesrepublik Deutschland geht. Wir wollen keinen politischen Post machen, aber zeigen ziemlich viele Kurven nach unten. Das ist erstmal dramatisch. So, dann fange ich da mal an und sitze da und sage, guck mal, so sieht es momentan in Deutschland aus. Ich hatte vor 3 Wochen noch mit jemandem einen Strategie-Workshop moderiert. Haben wir über Zielkunden gesprochen. Wer sind deine zukünftigen Zielkunden? Ergebnis des Workshops, die ich weg können. Also die Unternehmen, die nicht weg können, Recyclingunternehmen, Entsorger, Kommunen, Verbände, all solche. Ja, nicht Chemie, nicht Metallverarbeitung, nicht sonstige energieintensiven Betriebe oder Industrieversorgung. So starte ich mal nicht, um zu jammern, sondern zu sagen, ja, so ist der Befund. Ich kann es nicht ändern, du kannst es nicht ändern, aber die Frage ist, was machen wir jetzt daraus? Und dann bringe ich immer dieses schöne Bild zu sagen, ja, wir können es nicht ändern, ja. Diese Metapher von den 2 Wanderern in der kanadischen Wildnis, ja, dann kommt der Grizzly um die Ecke, der eine hält an, packt seinen Rucksack raus, zieht die Turnschuhe an, der Kollege sagt, spinnst du, kannst du nicht schneller rennen als der Grizzly? Und der Kollege sagt, nee, reicht, kann ich nie, aber reicht doch, wenn ich schneller rennen kann als du. Und das ist genau die Botschaft, mit der ich heute einsteige, zu sagen, es passiert, was passiert, daran kannst du nichts ändern, ich nichts ändern, aber ich kann mir schon die Turnschuhe anziehen. Und das macht im Zweifel dann schon den Unterschied. Und wenn ich das jetzt auf die organisatorischen Implikationen runterbrechen, muss ich feststellen, die 19 von 20 Unternehmen, von denen ich gerade eben mal gesprochen habe, die sind vor allen Dingen eins: vorsichtig, langsam, abwartend, perfektionistisch, genau. Und dann zeige ich gerne mal so Folien, wie schnell sich Technologie im Laufe der letzten 50, 80 Jahre entwickelt hat, wie lange es gedauert hat, bis eine Technologie vielleicht 100 Millionen User hatte. Meistens das Internet ist 1989 auf den Markt gekommen, hat 7 Jahre gebraucht, bis 96 bis 100 Millionen Menschen im Internet waren. So 5 bis 7 Jahre hat es meistens gedauert. Dann kam ChatGPT und es hat 2 Monate gedauert. Ja, heute sind 800 Millionen Menschen in ChatGPT. Jeden Monat wird 50 Millionen mal diese App runtergeladen. Und wir warten und warten und warten. Es wird ein neues CRM oder ERP eingeführt. Ich mache erstmal eine Projektgruppe, ich mache ein Anforderungsverzeichnis, ich mache eine Ausschreibung, spreche ewig mit Anbietern. Der Prozess dauert 12, 18, 24 Monate, bis es entschieden ist. Und dann dauert es nochmal, bis es pilotiert oder eingeführt ist. Und am Ende der Entscheidung ist die Entscheidung falsch, weil die basiert ja auf einer Entscheidung, die in den letzten 18 Monaten getroffen worden ist. Und in den letzten 2 Monaten hat sich technologisch so viel verändert, dass du auf falscher Basis entscheidest. Das heißt, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das erste Finding neben den ganzen standortbedingten Rahmendaten, an denen wir nichts ändern können, einer der Gründe ist, wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg schon viel erreicht, haben schon viel aufgebaut, haben uns schon einen großen Wohlstand angehäuft, den wir natürlich nicht verlieren möchten. Insofern sind wir vorsichtig, möchten keine Fehler machen, riskieren nichts, brauchen unendlich lange, bis wir Entscheidungen treffen. Und das führt natürlich dazu, dass wir rechts und links überholt werden von jungen, innovativen Startups, die nichts zu verlieren haben, die einfach mal loslegen und machen. Was uns denn dazu geführt hat, zu sagen, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist etwas, das könnten wir ändern. Lass uns nun mal externe Labore bauen. Lass uns mit externen Partnern mal zusammen einen Kubus schaffen, der anders ist, der nicht 2 Jahre braucht, bis eine Entscheidung gefallen ist. Wo es Regeln gibt wie, hey, da haben wir vielleicht einen Videoexperten drin, da haben wir Digitalexperten, da haben wir KI-Experten in diesem Lab, nennen wir es mal so. Da haben wir auch 1, 2 eigene Mitarbeiter drin, aber lass die doch mal schauen, hey, was gibt's da Neues? Wo gibt's einen Use Case? Wo können wir das ausprobieren? Was kostet das? Was bringt das? Wann rechnet sich das? Und innerhalb von 30 Tagen wird entschieden, innerhalb von 90 Tagen wird pilotiert und dann läuft's. Das kriegst du schlecht im Unternehmen hin, das musst du irgendwie außerhalb machen, mit Partnern wie dir oder anderen zusammen, dass man sagt, lass uns diese Technologie voranbringen, aber das kriegst du nicht im Unternehmen hin. Und lass uns die Fehlerkultur vor allen Dingen ändern, ja, dass Fehler nicht ein Stigma sind, ich habe was falsch gemacht, eine falsche Entscheidung getroffen, sondern systemimmanent, ja, Trial and Error, ich probier's mal aus, nutzt mir Video, was für mein Geschäft, ja, nein, probier's doch einfach mal aus, bevor du ein halbes Jahr überlegst, mach doch, leg doch einfach mal los, so, und nach 30 Tagen ist die Entscheidung getroffen, nach 90 Tagen ist es im Einsatz. So, und das ist das eine Finding, was ich so finde, dass wir einfach zu langsam, zu perfektionistisch, zu vorsichtig, zu fehleranfällig sind, was einfach so überhaupt nicht mehr geht. Das ist das eine. Und das zweite, das ist dann so ein bisschen auch mein Bereich. Ich habe ja eben gerade gesagt, wenn ich so Eröffnungsmoderationen mache oder zusehe, dass ich feststelle, hey, toll, 2005, 2015, in welchem Jahr bin ich jetzt gerade eigentlich? Auf jeden Fall nicht in 2025. Wenn ich Maschinenbau, hast du eben erwähnt, wenn ich mir anschaue, wie Maschinenbau heute so funktioniert, ja, welche Kanäle werden vertrieblich im Maschinenbau genutzt? Also ich gehe zu Messen, ich warte auf Anfragen, Empfehlungen freue ich mich, ich habe Kaltakquise, ich habe ein Callcenter engagiert, die machen Cold Calling für mich, Ausschreibung, da reagiere ich drauf. So, das sind so die fünf Kanäle, die, glaube ich, Maschinenbau heute die gängigsten sind. Wie 2015, wie 2005, ja. Und wenn ich mir das mal so vorstelle, ja, so Cold Calling, heißt ja, ich rufe oder beauftrage jemanden, der 100 Unternehmen anruft, wenn ich Werkzeugmaschinenbauer bin und sage, brauchst nicht eine neue Werkzeugmaschine. So 99 oder 97 Mal wird mir die Tür zugeschlagen, nee, brauchen wir nicht, kein Bedarf, keine Investition, kein Budget oder irgendwas. Um dann 3 Treffer zu haben, oh, können wir mal drüber reden und dann vereinbaren wir mal einen Termin. Das ist ja so, als ob du durch die Stadt läufst und an 97, an 100 Türen klopfst und 97 Mal wird die Tür zugeschlagen. Das ist doch total dämlich, vor dem Hintergrund, dass wir heute in der Lage sind, große Datenströme zu erfassen und zu handeln, dass wir über Social Media Millionen oder Milliarden von Menschen haben, die sich öffentlich äußern und sich beteiligen und sagen, hey, hat unsere Maschine wieder Scheiße gebaut, hat wieder nicht funktioniert, wo ich vielleicht auch Buying Center Daten zusammentragen kann, wo ich drittens mit Hilfe KI dann wirklich diese relevanten Informationen zusammentragen kann. Das heißt, das ist dieses zweite Finding, was wir heute haben. Wenn ich mir Organisationen, Organigramme anschaue, dann gibt's eine Vertriebsabteilung, eine Marketingabteilung, eine IT-Abteilung, die nichts miteinander zu tun haben, so gut wie nichts miteinander zu tun haben. Während es doch eigentlich ideal wäre, wenn ich intelligent Social Listening betreibe, egal ob es jetzt im HR-Bereich oder im Sales-Bereich ist, ich höre einfach zu, wo sich jemand über Unzulänglichkeiten der aktuellen Situation beklagt. Habe gleichzeitig eine Situation, dass da ein Datenanalyseteam zusammensitzt und sagt, was machst du jetzt aus diesen Daten, die im Netz verfügbar sind? Analysier die doch intelligent und bau doch daraus Leads zusammen, auf die wir dann auch schnell reagieren und wo wir ein gutes Controlling-Tool hintersetzen und zu sagen, da sind wir schnell unterwegs und gehen nur auf die, wo wir sehen, da ist Potenzial, da ist Bedarf, da kenne ich das Buying Center und vielleicht sehe ich sogar eine Pressemitteilung, dass der Rahmenvertrag mit dem bestehenden Lieferanten nächstes Jahr ausläuft. So, und diese Daten bringe ich an der Stelle zusammen. Das heißt, wir sind gerade dabei, dass wir klassische Organisationen zerstören und sagen, früher Marketing und Vertrieb, das bringt so nichts mehr. Also allein mein Vertrieb, um mal so als Beispiel zu nehmen, ich sehe ja, wer auf mein LinkedIn-Profil geht. Ich sehe ja, wer auf mein Homepage geht und sich dafür interessiert. Wie viele Firmen sehen das, wer sich für dich interessiert? Und wenn, was wird aus diesen Daten gemacht? Werden diese Daten erhoben? Wer kümmert sich darum? Und wie schnell geht das? Meistens macht das gar keiner. Manchmal macht das Marketing, hat dann irgendwelche Daten, macht aber nichts damit. Gibt sie vielleicht irgendwann mal dem Vertrieb, weil Marketing wird sicherlich nicht zum Telefonhörer greifen und irgendwen anrufen, der Interesse gezeigt hat. Das heißt, die bisherigen Organisationsstrukturen, die sind einfach anachronistisch, einem alten Jahrhundert angehörend und müssen dringend überarbeitet werden. Also Technologie, Organisation, alles geht damit einher und man muss darüber nachdenken, wie man einfach schneller wird, innovativer wird und Dinge ausprobiert und mutig ist. Das sind so die zwei großen Findings, einmal im Sales, aber einmal organisatorisch generell. Und das ist so passiert, würde ich mal so sagen, in den letzten 3 Jahren, weil wir eben diese Revolution haben. Erstens, wir haben Datenströme ohne Ende. Zweitens, wir haben Social Media, alle Welt äußert sich. Und drittens, wir haben seit 2 Jahren ungefähr KI und damit die Möglichkeit, das sinnvoll zusammenzufahren und gut auszuwerten.
Mhm. Und auf der anderen Seite hast du mit Vertretern in Unternehmen und Organisationen zu tun, die es zwar nicht offen aussprechen, wobei manche tun das schon. Ich habe da einen spannenden Fall von jemandem, der auch ein kleines Vertriebsteam hat und die, ähnlich wie du es beschreibst, ne, basierend auf Daten mitkriegen, welche Unternehmen könnten interessant sein, wer hat die Webseite besucht und dann da anrufen. Also ich sag mal so leicht warm, nicht mehr ganz kalt Calling. Und das Härteste, was der erlebt hat, war, dann ist er bis zum Marketingleiter vorgedrungen. Und da ging es um Einsatz von irgendwas KI-basiertem Marketing, Detail weiß ich nicht mehr. Und dann hat dieser Vertriebsleiter, Marketing und Vertriebsleiter, war auch ein Industrieunternehmen, original zu den Vertriebsmitarbeitern gesagt, lassen Sie mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich habe noch 6 Jahre und danach ist mir alles egal.
Ja, ja.
Ja. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die nicht alle betrifft. Also ich kriege auch ein Unternehmen mit, nicht mit denen wir zusammenarbeiten, logischerweise ist ja ein Sachzwang, sondern eher mit Vertretern, die ich kennenlerne auf anderen Veranstaltungen, die mir sagen, es gibt halt auch, natürlich demografisch begründet, ja gerade in Führungspositionen nicht wenige Menschen, die denken und hoffen, dass die aktuelle wirtschaftliche Krisensituation sich ähnlich verhält wie 2008, wie 2000, wann war New Economy, 2001?
2001,
genau, das habe ich nur am Rande mitbekommen, da war ich im Studium.
Ja.
Nach dem Motto, wir sitzen es einfach aus, danach geht es eh schon weiter. Das hat damals im gewissen Rahmen wahrscheinlich funktioniert, aber damals gab es ja nicht diese technologische Revolution, die wir in den letzten 5 Jahren erlebt haben.
Also Fakt ist auf jeden Fall, ich mag es gar nicht werten, ich mag es einfach nur konstatieren, wenn man sich die Zahlen anschaut, wir deindustrialisieren. Sagen wir mal, Strukturumbrüche hat es schon immer gegeben. Das ist ja per se nichts Schlimmes, wenn eine alte Technologie durch was Neues abgelöst wurde. Aber auch nur dann. Und dass hier die Bereitschaft, die Offenheit oder auch die Infrastruktur für neue Technologie vorhanden ist, das sehe ich halt aktuell eher nicht. Ich sehe, dass irgendwas kaputt geht. Das ist nicht schlimm, wenn was Neues kommt, aber dass das Neue kommt, das sehe ich eben leider nicht.
Mhm. Und spannend, ich hatte es ja auch bei meinen Vorträgen im Rahmen deiner Netzwerkveranstaltung und auch in vielen anderen erzähle ich es immer wieder, da habe ich glücklicherweise einige Studien zusammentragen können in den letzten Jahren. Also erstmal, das Schärfste wahrscheinlich für einen Vertrieb, ist eine internationale Studie, ich kriege den Namen gerade nicht zusammen, aber kann ich nochmal verlinken, dass 97% der technischen Einkäufer, und die Studie war Nordamerika und Europa, 97% der technischen Einkäufer informieren sich mittlerweile über Video.
Nee.
Das heißt, das ist eine der primären Quellen, wo sie sich über Anbieter informieren. In welcher Form war jetzt nicht genau spezifiziert. Es gab noch ein paar andere Daten dazu, wie viele Stunden. Ich glaube, 6 bis 8 Stunden oder 7 bis 8 Stunden die Woche Video schauen die sich an.
Nee.
Das ist das eine Spannende. Und das Nächste, was in die gleiche Kerbe schlägt, ist die Studie schon von 2021 oder 22. Das Informationsverhalten Generation Z und mit Sicherheit jünger auch. Über 70% konsultieren YouTube, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Da habe ich dann mal einen schönen Einwand gehört. Ja, B2B. B2C. Weißt du, wenn einer sich irgendwie so, keine Ahnung, Lockenstab kaufen will, dann gucken die bei Instagram, bei YouTube. Nee. Also mir haben das viele B2B. Unternehmen auch bestätigt. Nochmal, auch die mit uns zusammenarbeiten. Wir waren jetzt vorgestern wieder bei einem Hidden Champion. Sehr spannende Firma, wirklich ein richtiger Hidden Champion. Ich glaube sogar Weltmarktführer. Und aus der Marketingabteilung, mit dem wir da den Workshop hatten, die meinten auch alle, naja klar, wenn wir uns über irgendwas Neues, irgendeine neue Software das informieren, ich gehe auf die Seite des Herstellers, ich gehe auf YouTube und gucke mir, was den User dazu sagen. Und was der Hersteller vielleicht selber auch zu sagen hat. Hat er nur Werbefilmchen oder hat er wirklich Mehrwert, relevanten Mehrwert, dass er sein Produkt genau erklärt?
Ja. Also das sind ja oft genau, wie du sagst, die Themen, die du bei uns in den Runden da vorgetragen hast, diese Studienergebnisse, die wirklich beeindruckend sind. Es gibt hier dieses schöne Zitat von Albert Einstein, Wahnsinn ist, mehr vom Gleichen zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, und was haben wir jetzt aktuell für eine Situation? Naja, Leute halten ihren Geldbeutel zusammen, Anfragesituation im Maschinenbau, auch in anderen, in vielen Industrien ist rückläufig, also was passiert? Inhaber, Geschäftsführer werden nervös, machen Druck auf ihren Vertriebsleiter und sagen, gib Gas, sieh zu, dass mehr Anfragen reinkommen. Dann steht da so ein überforderter, hilfloser, ich mache jetzt polarisieren ein bisschen, ja, und beschreibe so den Durchschnitt, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Dann steht so ein hilfloser, überforderter Vertriebsleiter, sagt, ja scheiße, ich kriege jetzt hier Druck, was soll ich machen? Ich rufe mal so einen Trainingsanbieter wie uns an, Mills und Komp an und sag, ey, mach doch mal ein Training, mach mit meinen 10 Leuten nochmal ein Vertriebstraining. Unsere Antwort ist dann regelmäßig, ja, können wir machen, aber bist du eigentlich sicher, dass mehr vom Gleichen, nur die Leute können vielleicht irgendwas nicht, wir bringen es denen bei, aber im Grunde genommen sollen sie es wie vorher nur besser machen. Bist du sicher, dass das der richtige Ansatz ist oder vielleicht sollte man nicht mal drüber nachdenken, ob wir nicht irgendwas anders machen können? Und du hast ja diese wunderbaren Beispiele, ja, wir haben da ein großes Buying Center, wir machen ein Angebot, schreiben da zusammen und schicken mal, was weiß ich, 250.000 Angebot an irgendwen, an Einkäufer, das zirkuliert denn durchs Unternehmen? Keine Ahnung, was damit passiert. Hast du schon vor 10, 20 Jahren so gemacht? Hat vor 20 Jahren schon wenig Sinn gemacht? Macht heute noch viel weniger Sinn? Vor allen Dingen, wenn man die schönen Möglichkeiten, die du zum Beispiel ja auch nutzt, sich anschaut, mach doch mal ein Videoangebot. Ja, erläutere das doch mal per Video, wie gut, also so Schritt für Schritt, weil wenn jemand ein Angebot kriegt, wenn er es überhaupt liest, guckt er meistens unten rechts auf die Zahl. Was steht da für eine Summe? Genau. Oh, dann guckt man sich die Zahl an, dann sagt man, oh, da habe ich aber 3 andere, da stand eine kleinere Zahl, dann ist das Thema sowieso erledigt. Also lass uns doch mal drüber nachdenken, ob wir diesen Prozess nicht ein Stück weit ändern können. Allein der Angebotserstellung, der Angebotsübermittlung, der Angebotspräsentation, da hast du ja super Beispiele für gebracht und da bin ich dir auch sehr dankbar für. Aber das ist ja nur ein kleines Beispiel von dem Prinzip, lass uns doch mal die Dinge anders machen und nicht so, wie wir es vor 20 Jahren gemacht haben. Lass uns das doch mal über Video übermitteln, nur als Beispiel. Ja, und ich könnte 20 andere Beispiele noch bringen. Lass uns doch mal überlegen, wie wir diesen Prozess von Anfang bis Ende einfach mal anders definieren. Und dass sich alle darauf committen, wir machen das jetzt so. Und wenn das denn passiert ist, dann kann man die Leute darauf trainieren, wie kann ich jetzt diese Videos erstellen, wie kann ich das machen, wie kann ich das Buying Center erschließen und so weiter. Aber bevor wir mehr vom Gleichen machen, lass uns doch mal darüber nachdenken, ob das Gleiche noch Sinn macht im Jahre 2026 beinahe, in dem wir sind.
Genau. Und das Verrückte finde ich immer wieder, also es ist nicht eine geradlinige Entwicklung, also dass es bei allen gleich ist, aber immer wieder erlebe ich im Kontakt mit Unternehmen, wenn es dann darum geht, sie überlegen, mit uns zusammenzuarbeiten, also ein neues Thema, was jetzt auch nicht nur 500 Euro kostet, logischerweise, weil auch selbst mit dem Studio selber ist ihnen ja nicht geholfen, sie brauchen ja die Begleitung, dass sie es auch umsetzen. Es gibt auf der einen Seite die Unternehmen, die dann sagen, ach ja, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Das freut mich dann immer. Gleichzeitig denke ich, Mist, hätte es ein bisschen höher gepokert, aber ist egal, ich will ja keinen über den Tisch ziehen. Aber es kommt doch schon immer wieder auch von, sag ich mal, doch gesettelten Unternehmen die Rückmeldung, hey, das ist aber schon ganz schön viel Geld, ne? Dann sag ich, wie jetzt? Also, woran liegt's denn? Jetzt habe ich zu wenig, ne? Bin ja mittlerweile auch vertrieblich viel unterwegs. Habe ich jetzt zu wenig Infos geliefert oder sonst wie? Ist ja nicht so, dass wir einfach nur Technik hinstellen. Wir machen ihr Team ja fit, wo sie es einsetzen, wie sie es einsetzen und begleiten sie dabei. Ja, ja, aber müssen wir echt gucken jetzt, oh, die Beutel sind leer. Und So, und dann guckst du auf die Webseite und siehst, auf wie vielen Messen sie wieder waren, ja, mit großen, opulenten Ständen. Darf ja jeder machen, was er will. Nur der Punkt ist, was hat den größeren Hebel? Wenn ich einmal in das Thema Video investiere, 40.000 Euro, aber danach produziere ich kostenlos Inhalte, kann jeden Monat 50 Webinare machen, naja, vielleicht nicht aus dem gleichen Studio, aber 5 Webinare machen. Es kostet mich Peanuts, gar nichts mehr. Ich habe einmal die Investitionen, mein Team muss ich fit machen und selbst wenn wir 2 Jahre mit denen arbeiten, ist das ein Bruchteil und ein Witz, was eine Messe kostet. Dann mache ich halt den Stand nur noch halb so groß. Ja. Da habe ich das Geld schon eingespart.
Absolut.
Und also, vor allen Dingen, ich erreiche mehr Leute, viel mehr Leute.
Genau. Also genauso starten wir ja auch, wenn uns jemand, sagen wir mal, grüne Wiese, Herr Mills, was sollen wir machen? Dann hören wir eh zu. Wenn aber einer sagt, komm, wir machen ein Vertriebstraining, mehr vom Gleichen. Ja, wenn er darauf besteht, machen wir das, wenn er da lernunwillig ist. Aber was ich da mal zu bedenken gebe, ist, also ich kenne heute im Jahre 2025 ungefähr 120 Wege zu neuen Projekten oder Kunden. Ungefähr 120. Die funktionieren alle mehr oder weniger gut, mehr oder weniger schlecht. So, aber vielleicht macht es doch Sinn, statt, hey, wir machen mehr Cold Calling oder wir machen einfach mehr Angebote, so wie immer, mal drüber nachzudenken, welcher Weg funktioniert denn wie gut? Ja, und ich mal denn meistens am Flipchart so 3 Äste auf. Lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht Projekte über welche Multiplikatoren oder Partner bekommen können. Lass uns mal auf der grünen Wiese drüber nachdenken, wer für uns ideale Partner wären. Zweiter Ast, lass uns mal drüber nachdenken, über Pull. Was können wir tun, um auf uns aufmerksam zu machen, dass die Welt uns wahrnimmt und Anfragen an uns kommen? Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die zeigen wir dann mal auf. Und dann der dritte Ast, Push. Also das ist zum Beispiel Cold Calling jetzt. Ich gehe raus und spreche Kunden an oder Außendienst oder was auch immer. Wie gesagt, die funktionieren alle. Ungefähr 120 Wege. Aber die Frage ist doch, was kostet mich jeder Kanal? Also was ist der Kost, was sind die Kosten pro Lead? Was ist der Use pro Lead? Was ist der Benefit pro Lead? Also welcher Kanal kostet mich wie viel? Und dann am Ende des Tages zu sagen, ich bediene nicht alle 120 so wie immer, sondern im Jahre 2025 oder im nächsten 2026 sollten wir vielleicht mal unser 5, 6, 7 mal konzentrieren, mal auf die effektiven Kanäle konzentrieren und diese dann effizient umsetzen. Also da mal drüber nachdenken, wie sieht denn dieser Prozess richtig durchdekliniert aus? Wie sieht eine gute Kampagne aus? Wie sieht ein gutes Anfragemanagement aus? Muss ich da Geschwindigkeitsrekorde sprengen, indem ich möglichst viele Angebote in PDF-Form möglichst schnell, möglichst umfassend rausschicke? Oder kann man diesen Prozess halt anders aufbauen? Ein gutes Vorangebotsgespräch führen, über Teams das Buying Center zusammenholen, dann das Angebot über Video versenden, schauen, wie du es immer so schön zeigst, wer hat welches Angebot wann gesehen und zum richtigen Zeitpunkt dann da auch nachfassen. Ja, also von oben nach unten gehen, erstmal zu fragen, was sind die richtigen Kanäle, was kostet mich welcher Kanal und da, wo ein gutes Input-Output-Verhältnis ist, zu sagen, über die sollte man mal ein bisschen intensiver nachdenken und da mal drüber nachdenken, wie wir diesen Kanal effizient bedienen, mit welcher Technologie ich mir dabei helfen lassen kann, KI und digitalen Tools, Videotechnologie und so weiter und das gut durchexerzieren. Und das ist so das, was manche uns dann auch folgen, aber die meisten, ich mache einfach mehr vom Gleichen, so wie ich es die letzten 30 Jahre gelernt habe und bin immer trauriger, dass immer weniger Ergebnis dabei rumkommt.
Ja, ist mit Sicherheit auch in gewisser Form von Angst vor dem Neuen. Das Liebgewonnene, das mache ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern ist ja auch so. Ich fand es mal super spannend, auch gerade da wieder Maschinenbau, finde ich persönlich ja insofern eine spannende Branche, weil genauso wie im Anlagenbau, aber auch im Fahrzeugbau, alles, wo wirklich gebaut wird, da kannst du ja was zeigen, also richtig zeigen. Ich meine, Software kannst du auch zeigen, aber ich sag mal, wenn du wirklich mit Kameras auf Geräte gehst, das ist so, ne, wo Herzen höher schlagen. Na ja. Also, und ich behaupte mal, 90% der Unternehmen sind ja unsichtbar in der Hinsicht.
Richtig. So. Ja. Und das Schlimme ist, und also wie du gerade sagst, ich kann es ja intellektuell verstehen. Intellektuell kann ich ja verstehen, warum es so ist, weil wenn ich jetzt ein 50-, 60-jähriger Vertriebsleiter oder Verkäufer oder sonst irgendwas bin, was ich mir eigentlich eingestehen muss, ist, dass das Erfahrungswissen, was ich die letzten 30 Jahre mir angeeignet habe, natürlich ein Stück weit entwertet wird. Ja, also da kommen jetzt irgendwie Typen und sagen, was du die letzten 30 Jahre gemacht hast, nicht, das war falsch, aber wenn du dich nicht weiterentwickelst, ist das alte Wissen, was du die letzten Jahrzehnte angehäuft hast, wenig wert in heutiger Zeit. Ja? Und deswegen habe ich natürlich gewisse Widerstände, das will ich mir natürlich nicht eingestehen. Also emotional, psychologisch, intellektuell verstehe ich das, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dumm. Das ist dumm. Ja? Also ich muss irgendwie offen sein und sagen, ja, wenn ich das mache, mich nicht weiterentwickle, egal ob es jetzt Kanäle oder Technologie angeht, muss ich damit leben, dass ich kontinuierlich weniger Erfolg haben werde. Und wenn disruptive Zeiten kommen wie heute, wo auf einmal radikal sich alles ändert, wir haben 1991 haben wir noch 11 Millionen Menschen in der Industrie arbeiten gehabt, heute haben wir ungefähr 7,8 Millionen Menschen da noch arbeiten. Also 30% ist dieser Sektor in den letzten 25 Jahren runtergegangen und er wird weiter runtergehen. Ja? Das heißt, wenn ich da überleben will, ja, dann muss ich mir bildlich gesprochen die Turnschuhe anziehen oder mein Set so offen sein, dass ich sage, okay, dann lass uns mal über andere Wege nachdenken.
Ja, ja. Aber es ist, was mir noch gerade eingefallen ist, einer von den Teilnehmern beim ersten Circle, wo ich dabei war, den hatte ich vor einem halben Jahr im Unternehmen mal besucht, auch Maschinenbauer, fand ich super spannend. Das war auch der Einzige, du weißt mit Sicherheit, wen ich meine, der sagte bei uns im Unternehmen, wir nutzen Videokommunikation noch ein bisschen, wie er selbst sagte, hemdsärmlich in Anführungsstrichen, ist aber für nächstes Jahr auch geplant, dass er da mehr machen und aufrüsten. Der hat auch als Einziger sich nicht witzigerweise über Umsatzprobleme beschwert. Ob es jetzt eine direkte Korrelation gab, so weit sind wir nicht gegangen. Ich denke mal schon, weil sie auch viel international machen. Und das fand ich ganz spannend, weil er ist, glaube ich, Anfang, Mitte 30 Vertriebsleiter in dem Unternehmen, wenn ich es mich recht entsinne. Und er sagte, weißt du, als ich in den Maschinenbau gekommen bin, in den Vertrieb, Da wurde mir erzählt, wie man halt im Vertrieb Maschinenbau Vertrieb gemacht hat. Und dann sagte mir ein älterer Kollege, pass auf, da kommt dann ein Fax. Und dann musst du das da und da zuteilen, eingeben und dann der und der kümmert sich. Und dann meinte ich, wie jetzt, da kommt ein Fax. Sagte, naja, geschichtlich betrachtet ist ja auch logisch, es war ja viel nach dem Zweiten Weltkrieg kaputt. Vieles wurde neu entwickelt, gerade Maschinenbau war sehr wichtig und gefragt. Na, wenn man bei Null anfängt, ist es ja manchmal deutlich einfacher, als wenn man irgendwas erstmal ummodeln muss. Ja. Sprich, wir hatten super hohe Innovationsraten und Level. Und da musste man keinen Vertrieb machen, so richtig. Ja. Vertrieb war abarbeiten, annehmen. Und jetzt hat sich das 2023, war glaube ich zum ersten Mal so ein richtiger Rückgang. Jetzt hat sich das verändert. Ja. Man kennt das nicht. Und man hofft einfach nur, dass es wieder zurück ins Alte geht. Ja. Und das ist gefährlich. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Ne? Ja. Also ist ja logisch.
Das wird einfach nicht passieren. Also das Alte wird einfach so nicht wiederkommen. Ja, die Zeiten ändern sich. Keiner hat die Glaskugel, weiß, wo es hingeht. Aber auf jeden Fall ist es keine Delle, wo man sagt, ah ja, warte noch mal ein, zwei Jahre, dann ist alles wieder wie früher. Das wird auf jeden Fall nicht sein. Und ja, ich weiß, wie du meinst. War so eine gute, so knapp zwei Hände voll Maschinenbauer, die ich jetzt zu unserem Kundenkreis zähle, so knapp zwei Hände voll. Von einem habe ich gerade noch den aktuellen Quartalsbericht gekriegt und da steht, es war nicht der, aber der hätte das auch schreiben können. Und da steht so drin, wir bei, wir machen unsere eigene Konjunktur, stand da drin. Und da ist was dran, da ist was dran. Ja, also es hilft ja nichts, dass ich sage, oh. Und ich habe 1000 Ausreden, ich muss ja nur in die Zeitung gucken oder in die Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes oder des Maschinenbaus vom VDMA reinschauen. Da kann ich meinem Chef immer 1000 Ausreden liefern, warum ich gerade schlecht performe. Aber wenn ich sage, ich gucke da gar nicht rein oder es interessiert mich nicht oder was interessiert mich die anderen, ja? Ich muss gucken, dass mein Haus aufgeräumt ist. Ich muss gucken, dass ich alles richtig mache. Und wenn die anderen einfach so machen wie früher und ich bin derjenige, der die Turnschuhe angezogen hat und neue Wege geht, ja, mache ich halt meine eigene Konjunktur. Ich laufe den anderen vorbei. Ich laufe nicht der Krise davon, aber ich performe halt um Welten besser als der Durchschnitt meiner Branche. Und das macht den Unterschied.
Und es ist, was jetzt das Thema Sichtbarkeit betrifft, nochmal für diejenigen, die zuhören, ganz wichtige Unterschied ist halt zu früher, dass die Generationen, die jetzt immer mehr in Entscheidungspositionen kommen und auch schon sind, Generation Z, die sind in Entscheidungspositionen. Und wenn man davon spricht, dass Babyboomer, da muss man jetzt nicht irgendwie BWL oder VWL studiert haben, um das zu verstehen, wenn die in den nächsten Jahren gehen, das sind die Generationen, die nachkommen werden. Und die informieren sich völlig anders. Der Punkt ist, wenn ich in 5 Jahren noch überlebt habe als mittelständisches Industrieunternehmen in Deutschland und sage, ach komm, jetzt können wir mal, jetzt haben wir ja wieder das Geld, jetzt läuft's, wenn ich Glück habe. Jetzt investieren wir mal in moderne Kommunikation, in Video, in KI und sonst was. Dann ist das Problem, dass aber genug andere Unternehmen, die es jetzt gemacht haben, da schon viel weiter sind, weil es langsam anfängt, zum Standard zu werden. Und jetzt ist ja der sprichwörtliche Blue Ocean, wo du als Unternehmen was zum Beispiel seine Angebote per Video verschickt, weil das Feedback ist immer, bei unseren Kunden ist es immer überragend positiv. Selbst wenn die Vertriebsteams ein, zwei kleine Settings haben, wo sie halt mal professioneller als nur mit dem Headset und Teams und einem gruseligen Hintergrundbild, was die ganze Zeit den halben Kopf auffrisst, digitalen Vertrieb machen. Das wird sofort das wird sofort wahrgenommen. Wie oft höre ich ja unsere neuen Kunden, mit denen ich jetzt so in diesem Setting gesprochen habe, die sagen mir das total wertschätzend, dass wir da investiert haben als Unternehmen, um ihnen besser zu kommunizieren. Das ist ganz klar sichtbar für die Kunden oder potenziellen Kunden, weil du jetzt damit auffällst. Deshalb ist es eigentlich so, sorry, aber so idiotisch zu sagen, nee, wir warten erstmal, genau. Wir investieren nichts. Aber dann wird die Messe gemacht, die dann, keine Ahnung, ordentlich 6-stellig, vielleicht auch 7-stellig kostet.
Genau.
Da kann man mal einen kleinen Batzen wegnehmen, was Neues probieren, ne?
Genau. Oder auch, wenn wir mal, jenseits des Vertriebes nochmal schauen. Ja? Die letzte Veranstaltung, wo wir gemeinsam unterwegs waren, hatten wir auch ein Schwerpunktthema Wissensmanagement, ja. Also auch da natürlich, ja, was passiert momentan? Es finden Umbrüche statt. Die Generation X, die Boomer-Generation, von der du gesprochen hast, geht in Rente. Ja, Wissen geht verloren oder Automobilbranche. Es werden zigtausende von Mitarbeitenden entlassen. Ja, und damit ist natürlich auch erstmal das Wissen weg. Ja, ja, und was macht man da? Wie geht man mit diesem Wissen um? Naja, heute ist das ja einfachst möglich. Ja, dass ich sage, naja, mach doch mal einen kleinen Fragebogen und sag jedem Abteilungsleiter seiner Branche, seines Unternehmens, er soll mal vor oder ohne, mit oder ohne Kamera. Besser natürlich noch, du hast noch jemanden, der ihn interviewt, aber einfach mal mit KI reinsprechen. Was sind die wesentlichen Tipps und Tricks, die du deinem Nachfolger mitgeben kannst? Ja, welche Do's und Don'ts müsste jemand berücksichtigen? Was kannst du über Produkt X, die wesentlichen Kundennutzenargumente? Was sind über Produkt Y, die wesentlichen Kundennutzenargumente? Das heißt, im Prinzip muss ja ein Mensch nur mal einmal eine Stunde vor der Kamera stehen und vielleicht ein nettes Gespräch und plaudern und jemand lässt mal KI mitlaufen. So, und dann hast du ja etwas, was du früher nicht hattest. Früher musstest du ja darüber nachdenken, oh, wie kann ich jetzt Wissen im Unternehmen verwalten? Wie kann ich ein internes Wiki aufsetzen? Ja, ist aber blöd, weil es liest doch eh keine Sau mehr. Wie du gerade gesagt hast, liest doch keiner.
Ja? Schreiben abgesehen, auch nicht.
Schreiben auch nicht, genau. Schreibt keiner, es liest keiner. Und abgesehen davon ist ein Riesenaufwand, so ein Wiki aufzusetzen. Deswegen macht es ja auch keiner. Aber jetzt kannst du doch einfach mal eine Stunde in dein Mikro oder in dein Handy reinquatschen, lässt vielleicht noch eine Kamera laufen, lässt einen Interviewer da an der Stelle stehen. Und dann hast du irgendwo einen neuen Mitarbeitern und er sagt, ich bin jetzt neu, ich habe jetzt einen Kunden aus dem Bereich Automobil und es geht um unsere Werkzeugmaschine X. Kannst du mir mal für die Branche die wesentlichen Kundennutzenargumente aufführen? Und zack, hast du ja die KI, die das alles für dich übernimmt und dir mundgerecht die Argumente, die der Kollege Klaus, der gerade in Rente gegangen ist, aus 30 Jahren Berufserfahrung hier reingequatscht hat, hast du direkt aufbereitet. Ja? Aber es ist so einfach im Grunde genommen und trotzdem macht irgendwie keiner oder kaum jemand.
Ja, aber das ist auch ein schöner Use Case. Ich hatte ich glaube im Mai war das, habe ich ihn kennengelernt. Wäre auch ein interessanter Kontakt für dich, Michael Heidkötter. Vielleicht kennst du ihn auch schon. Der hat sich auf solche Systeme spezialisiert. Ja. Auch Wissensmanagement, super spannender Mensch, also auch Experte. Kommt aus der Softwareentwicklung oder aus dem Softwareunternehmen. Und er sagte, also er macht das mit sich selber. Es gibt eine Webseite, Sprich mit Michael, glaube ich, heißt die. Da hat er quasi im gewissen Rahmen sich und sein Wissen in einen Avatar und Chatbot geklont. Ich meine sogar sprachbasiert, also dass man reinspricht. Und er sagt, genau das hat er jetzt gerade bei zahlreichen Unternehmen, wo es um die Nachfolge geht, wo der Vater oder der momentane Inhaber interviewt wird. Er sagt, ein Kunde hat er mir erzählt im Podcast, der war nämlich auch bei mir im Podcast von einer Weile, dem hat er einfach eine Reihe von Fragen gestellt und der setzt sich dann nach Feierabend, wenn er Lust hat, mal auf die Terrasse, guckt ein paar Fragen durch und erzählt wild in sein Handy rein.
Genau.
Und Michael in seinem Unternehmen, die analysieren das, packen das in so eine eigene Unternehmens-KI. Das heißt, der Sohn oder der Nachfolger, wenn er in die Situation kommt, oh, jetzt die Firma Meier hat bei uns bestellt und die wollen schon wieder den Preis drücken und das, wie gehe ich damit am besten um und worauf reagieren die am besten? Dann stellt die Frage rein und dann kommt dann die entsprechende Handlungsempfehlung raus.
Ja, also es gibt so viele Use Cases und das ist so das, was ich eben sagte, diese zwei Findings, das würde so das Thema 1 sein, organisatorische Umgestaltungen, machen Lab mit externen Partnern, wie zum Beispiel so jemand, den du gerade genannt hast, mit so jemandem wie dir, mit so jemandem wie uns, tu die in dieses Lab rein und sage, hey, wir haben viele Fragestellungen, wie zum Beispiel, wie kann ich Wissen konservieren für Nachfolge, für neue Kollegen, wenn ich jetzt mal eben, keine Ahnung, 500 Leute rausschmeißen muss, wie kann ich damit umgehen? Ja, also in positiven Fällen oder in negativen Fällen, also einfach diese Use Cases in so einem Lab schnell abarbeiten und dann neue, andere Regeln, 30 Tage Zeit, bis eine Entscheidung getroffen ist, 90 Tage, bis es läuft, pilotiert ist, ganz andere Fehlerkultur und das kriegst du, glaube ich, wirklich nur, ja, zumindest in etablierten, alten Strukturen kriegst du es nicht hin, da musst du irgendwas außerhalb der etablierten Strukturen machen. Irgend so ein externes Lab. Also wer Interesse an dem Thema hat, mich gerne ansprechen.
Klingt super spannend. Markus, wir sind eigentlich fast am Ende zeitlich. Ich weiß, wir könnten noch 3 Stunden, das machen wir dann morgen. Morgen treffen wir uns ja wieder beim ehemals Corporate Influencer-Forum, jetzt heißt es ja Community Conference.
Ja.
Ich habe aber noch eine letzte Frage, die wir kurz und knackig uns mal angucken sollten. Denn wo glaubst du, liegt bei mittelständischen Unternehmen das häufigste Missverständnis bezüglich Einsatz von Video in der Kommunikation? Weil ich erlebe sehr häufig ein Aber oder ja, machen wir schon. Was ist so wirklich das häufigste Missverständnis, weil sie es einfach völlig falsch einschätzen? Wir haben es ja auch schön bei den Veranstaltungen von dir gesehen, wo ich war. Einhellige Rückmeldung war eigentlich von allen noch nie von gehört, von der Art von Videokommunikation. Was ist so deine Erfahrung?
Ja, du hast es ja wirklich schön anmoderiert. Du fragst ja mal die Leute, wofür setzt ihr Videotelefonie ein? Dann kommt dann Teams, dann kommt ein Imagefilm und dann kommen noch 2 andere Sachen und mehr fällt dir ein.
Genau, ja.
Ja?
Was fällt fällt Ihnen beim Thema Videokommunikation im Unternehmenskontext ein?
Genau, ne? Und das ist dann halt Teams oder Zoom und Imagefilm und ja, viel mehr kommt dann da noch nicht
E-Learning. Zwei, drei.
Ja, E-Learning, ja, so, aber und dann zeigst du auf, ich glaube, 44 Möglichkeiten, die du auf dieser einen Folie hast. Also ich glaube, das Häufigste ist einfach Unwissenheit. Unwissenheit, Nichtwissen und natürlich auch eine falsche Vorstellung davon. Wir hatten in der letzten Runde ja auch drüber gesprochen, ich muss eine teure Marketingagentur engagieren, das kostet mich erstmal mindestens 5-stelliger Betrag. Die machen dann hochwertige Hochglanzvideos und wie toll unser Unternehmen ist. Und das wird dann sicherlich die Fachkräfte, die nur mangelhaft Deutsch sprechen, total ansprechen und überzeugen, sich bei uns zu bewerben.
Klar.
Und nicht in der Sprache derjenigen zu sprechen, die es gerade angeht, jetzt an der Stelle, ja. Und dass ich eine Marketingagentur mit einem Hochglanzfilm beauftragen kann, ich glaube, das ist heute auf mindestens jeder zweiten Homepage drauf. Ich glaube, das haut heute keinen mehr vom Hocker und sagt, boah, ist das ein geiles Video, die muss ich unbedingt beauftragen. Ich glaube, das passiert heute nicht mehr. Wenn ich aber da einen authentischen Menschen habe, der vielleicht in Dialekt oder in gebrochenem Deutsch oder vielleicht sogar in seiner Muttersprache auch das, ja, da was reinspricht und sagt, ey, das ist ein super Laden, ich arbeite jetzt seit 3 Jahren hier und ich habe die Benefits und ich habe einen total netten Chef und die Kollegen sind super und mit ÖPNV ist das super erreichbar, dann habe ich einen ganz anderen Wirkungsgrad als bei jeder Marketingagentur, die Hochglanz macht. Und da sind wir wieder bei dir, das bildlich, technisch, tontechnisch ist ja schon nicht schlecht, wenn es gut ist, aber ansonsten muss da auch kein Hochglanz her.
Nee, also lieber selbst und aktuell, sehr schönes Beispiel, weil es mir nur gerade eingefallen ist. Ich hatte mal mit der Marketingleiterin von Sonova, oh Gott, ich muss den Namen mal nachgucken, das verspreche ich mir immer, Sonova heißt oder Sonoma, Hörgerätehersteller, die Dragana.
Ja. Ja.
Die erzählte mir, sie hatten nämlich genau die Situation, sie haben in der Marketingabteilung Ideen gehabt für Videoformat und sagte, bis das mit der Agentur durchgekaut war und fertig war, war so der Spirit weg, ne, so gerade so in der Musikproduktion sagt man immer, ne, möglichst früher, als man Bands noch aufgenommen hat, schnell aufnehmen, damit der Spirit, ne, das Gefühl noch da ist und es nicht alles totgeleiert wurde. Sagt er, dann war das schon weg durch die vielen Abstimmungen und das Thema war vielleicht gar nicht mehr ganz so aktuell. Das hat gedauert und das nächste ist, und dann haben wir festgestellt, oh, die Idee, die wir damals hatten, ist ja totaler Mist, weil die passt ja gar nicht. Und dann fing das wieder an und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, wir bauen uns ein eigenes Studio. Und sagst du, der Witz ist, du machst dann halt schnell innerhalb von 24 Stunden ein Video, was du dann ausspielst über Social Media oder so, ne, für Recruiting und so, und dann guckst du dir es zur Woche an oder zwei. Früher hat dann die Produktion des ersten Videos so lange gedauert. In der Zeit hast du schon analysiert und merkst, funktioniert so nicht. Wir hatten ja noch ein, zwei andere Ideen, probieren wir die aus. Das ist ja mit einer Agentur gar nicht machbar. Also diese Perfektion ist einfach Unsinn.
Was eine schlechte Nachricht für Marketingagenturen ist, ja, aber ist wie es ist. Und da gibt es eben andere Technologien und Möglichkeiten und auch Chancen und Geschäftsfelder. Ja? Also auch da wieder, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Das ist übrigens der Claim meines Podcasts und von daher ein wunderschönes Schlusswort, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Lieber Markus, vielen, vielen Dank für deinen spannenden Input.
Gerne.
Und wir sprechen und sehen uns ja. Und
morgen Abend fortsetzt zu meinem Rotwein.
Genau. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war, glaube ich, so eine der inhaltsschwersten und gehaltvollsten im positiven Sinne Folge, die ich jetzt in den letzten Monaten aufgenommen habe. Da ist gerade für mittelständische Unternehmen wahnsinnig viel wichtiger Input drin. Und das auch noch kostenfrei. Also schön durchhören und vielleicht auch mal wiederholen. Und wenn euch da was anspricht, dann kontaktiert gerne Markus. Ich werde natürlich seine Webseiten und auch das Video verlinken. Und wenn ihr natürlich das ganze Thema dann mit Video umsetzen wollt, freue ich mich auch, wenn ihr mich ansprecht und mehr im Bereich Vertrieb, Marketing oder HR erreichen wollt durch den Einsatz selbstgemachter Videokommunikation. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Gerne, bis dann. Ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.